Wir freuen uns so, hier zu sein. Nicht ganz ohne ein bisschen Gefühle. Nach Berlin zu kommen, ist immer wieder nach Hause kommen. Auch wenn wir viel gefragt werden, wie fühlt ihr euch in Frankfurt? Und wir sind sehr, sehr happy in Frankfurt, sehr glücklich da, aber es gibt nichts über nach Hause kommen und die Freundschaften, die wir hier seit Jahren haben. Gestern auch mit Jan seinen Geburtstag feiern zu können und einfach beste Freunde wiederzusehen. Rosemarie. so viele liebe Geschwister, die wir über so viele Jahre kennen. Wir wollen ein bisschen aus Frankfurt erzählen heute.
Genau, und wenn ihr einen Titel sucht für das, was wir machen, ist der Titel wahrscheinlich eher das erste Mal. Weil wenn du auf einer Gemeindegründung bist, gibt es immer so viele erste Male. Das war das erste Mal einjähriges Bestehen feiern. Da fehlen ganz viele Leute auf dem Gottesdienst, nämlich die ganzen jungen Leute, die waren auf dem Teen Camp an dem Tag. Aber wir haben das auf den Tag gelegt, sodass wir das verbinden konnten mit unserem das erste Mal 50. Geburtstag feiern. Wir sind beide 50 geworden dieses Jahr und dann waren viele unserer Verwandten bei dem Gottesdienst dabei. Und das war ein ganz, ganz besonderer Tag. Wir sind tatsächlich jetzt seit einem Jahr da. Und ein weiteres erstes Mal war etwas, was ich dann im August gemacht habe, direkt im Anschluss an diesen Gottesdienst. Ich bin das erste Mal von München nach Venedig gewandert, 550 Kilometer über die Alpen. Und das erste Mal für Miriam steht noch bevor. 27 Etappen. Und ich habe für mich einfach das Bedürfnis gehabt, in der Mitte des Lebens mal Abstand zu gewinnen, nach einem Jahr all diesen diese intensiven Zeit der Gemeindegründung ein bisschen Abstand zu gewinnen und darüber nachzudenken, wo geht die Reise hin? Das ist auf dem Pitzboe. Ich hatte eine Drohne dabei und habe unterwegs schöne Bilder machen können. Und das ist auf 3150 Metern, super viele intensive, eindrückliche Erlebnisse und vor allem auch Zeit gehabt, ein bisschen einfach zu überlegen, wo sehe ich mich eigentlich gerade und wo will ich eigentlich sein? Und tatsächlich, viele Dinge aufzuschreiben und ein bisschen zu sortieren, all die Menschen, die mein Leben geprägt haben in den letzten 50 Jahren, dankbar zu sein für die vielen Dinge, Höhen und Tiefen, die ich erlebt habe. Und tatsächlich bin ich für mich damit gelandet, dass ich eigentlich genau da bin, wo ich sein will. Dass ich genau da bin, wo ich glaube, dass Gott mich haben will und mich am meisten gebrauchen kann. In Frankfurt, in dieser Gemeindegründung, dort was aufzubauen, Gott zu verherrlichen auf die Art und Weise, in der internationalen Arbeit ein Bindeglied zu sein zwischen Gemeinden und Gemeindemitarbeiter zu verbinden und viele ähnliche Dinge zu tun. Und das war super ermutigend, mit viel Energie und Zuversicht aus dem Ganzen rauszukommen. Wir haben als Frankfurter Gemeinde jetzt das erste Mal die Herausforderung, gemeinsam zu entscheiden, wie es denn im zweiten Jahr weitergehen wird. Und wir haben uns überlegt, wie machen wir das? Und haben gemeinsam studiert in der zweite Chronik, Kapitel 34, über Josia. Und wir haben gesagt, also was können wir von Josia lernen? Josia war bekannt als ein König, der mit 8 Jahren schon König geworden ist, weil er seinen Vater ermordet wurde. Und dann mit 16 Jahren angefangen hat, ganz gezielt und bewusst Gott zu suchen. Ich halte jetzt nicht die ganze Predigt, die ich gehalten habe, aber wir lesen einen Vers davon gleich. Und dann mit 20 Jahren, nachdem er 4 Jahre lang sich intensiv mit Gottes Willen beschäftigt hat, sich entschieden hat, viele von diesen Götzenkulten einfach abzuschaffen und viel zu verändern im Volk Israel. Und dann hat er mit 26 Jahren den Impuls gehabt zu sagen, lass uns den Tempel mal wieder richtig ordentlich herrichten, um dort Gott feiern und zu verherrlichen zu können. Und dann sind sie im Tempel und dann ist dort Hiskia, der Priester, und er findet die Tora-Rolle. Das war was Besonderes wahrscheinlich, weil die 2 Generationen vorher haben sich nicht viel mit Gott beschäftigt und auch viele Kulte eingeführt, wo vielleicht auch viele Tora-Rollen dann verbrannt wurden. Sie finden eine Tora-Rolle. Und das Interessante ist, wie Hiskia darauf reagiert, der Priester. Er sagt so, also die räumen da auf im Tempel und richten das Ding wieder her. Und seine Reaktion ist, er gibt es einem der Mitarbeiter von Josia, sagt, übrigens, wir haben hier eine Rolle gefunden, gib es mal dem Josia. Und der Mitarbeiter vom Josia, der kommt dann eben zu Josia und dann erzählt ihm erstmal alles, wir haben dies gemacht, wir haben das gemacht, wir haben aufgeräumt, die Wände gestrichen, alles Mögliche. Und wir haben übrigens auch so eine Rolle gefunden. Und dann, kannst du mal weiterklicken, also wir sind schon da, Entschuldigung. Ja. Und dann hört Josia das und der lässt sich das vorlesen. Aber seine Reaktion ist ganz anders als die von dem Priester Hiskia und als von Schaffan, dem Mitarbeiter dort. Nämlich in Vers 19 heißt es, als der König hörte, was in diesem Gesetzbuch stand, zerriss er sein Gewand. Und denkst du, was macht der da? Wieso würde man sein Gewand zerreißen? Hiskia, das war ein Ausdruck in der jüdischen Kultur von maximaler Empörung, maximalem Betroffenheit. Ja? Ich habe das einmal erlebt, wie jemand sowas gemacht hat. Ich war beim Leichtathletik-Wettkampf und da war ein Kugelstoßer und er hat einen Stoß gemacht und er war richtig gut, hätte wahrscheinlich gereicht, um zu gewinnen und dann stolpert er rüber und übertritt und er ist ungültig. Und er nimmt sein Oberteil und er vor allen Leuten zerreißt er es in der Mitte. Und wir standen alle da so, irgendwas Schlimmes muss passiert sein. Auch die Leute, die den Stoß nicht gesehen haben, den Zusammenhang nicht kannten. Und das, so ähnlich war das wahrscheinlich, als Josia die Schrift gelesen hat. Er hat gesagt so, Mann, das ist also, was Gott von uns will. Und dann macht er was ganz Interessantes. Obwohl er König ist, sagt er nicht, okay, alles muss sich sofort ändern. Du machst das, du hörst sofort damit auf, das zu machen und er regelt das alles. Das ist nicht, was er macht. Was macht er? Er stellt eine Abordnung zusammen, den Priester Hilkia, Ahikam, den Sohn von Schaffan, Achbor, den Sohn von Micha, den Kanzler Schaffan und den königlichen Vertrauten Asaja. Ich gehe jetzt nicht darauf rein, wer was war, aber ist auch interessant. Er befahl ihnen, geht und fragt den Herrn um Rat, wegen der Worte, die in diesem Buch stehen. Fragt ihn für mich und alle, die von Israel und Juda übrig geblieben sind. Denn wir haben den schweren Zorn des Herrn auf uns gezogen. Seht ihr, was er macht? Er sagt nicht, ich habe es gelesen, ich sage es euch jetzt, wie es ist. Sondern erstmal 5 Vertraute, unter anderem den Priester und diese Person, die ihm das gebracht hat. Und er sagt, Leute, ihr lest jetzt mal bitte das. Alles. Und dann kommt ihr zu mir zurück und sagt mir, was ich tun soll und was das fürs ganze Volk Israel bedeutet. Und dann schauen wir mal weiter. Und was sie dann machen, ist auch relativ interessant. Zeigt ein bisschen, wo sie auch geistlich gestanden sind. Aber dennoch, was er dann als nächstes macht, ist, dass er alle Ältesten zusammenbringt und den gleichen Prozess hat. Dann bringt er alle Männer zusammen, dann bringt er Jung, Alt, Arm, Reich, alle so nacheinander zusammen und lässt ihnen die ganze Tora vorlesen. Das konnten nicht alle lesen, also die wenigsten eigentlich. Insofern lässt er allen das vorlesen. Und dann entscheiden sie gemeinsam, okay, das ist, was wir jetzt machen. Und dann führen sie das Passafest wieder ein. Und weil sie endlich aus der Schrift heraus verstanden haben, was Gott will. Und dann haben wir darüber gesprochen, was das für uns in Frankfurt bedeutet.
Genau, und die Grundlage ja dafür ist, warum wir das Wort Gottes lesen, immer wieder ausstudieren und so ernst nehmen, ist, weil alle von uns irgendwann die Entscheidung getroffen haben, das Wort Gottes soll Autorität in meinem Leben sein. Ich möchte danach leben, das ist Jesus im Wort, es ist Gott, der mit uns spricht und das muss eine Autorität haben. Und so haben wir uns als Gemeinde entschieden, wir sind ja nicht mehr im Alten Testament, sondern im Neuen, dass Jesus unser Zentrum ist, unser Fokus ist und haben uns entschieden, als Gemeinde zusammen über die nächsten Wochen das ganze Neue Testament zu lesen. Jetzt hört sich das dramatisch an. Ach du Schreck, was ist das für eine verrückte Gruppe jetzt? Ja. Nee, wir haben dann überlegt, wie kann man das gut machen und auch so, dass wir Gott da auch mit einbeziehen, nicht einfach jeder liest da wild nach seinem Tempo und haben uns dann entschieden, dass wir Lose vorbereiten, Wir haben gezählt noch mit ein, zwei Leuten, die zwar noch nicht in der Gemeinde sind, aber auf einem sehr guten Weg sind, auch die Bibel schon studieren. Mit allen zusammen sind wir 27 Leute, genauso viele Bücher hat das Neue Testament. Dann haben wir Lose gemacht am Sonntag, an dem ersten Sonntag, als wir alle aus dem Urlaub zurückkamen und haben einfach gesagt, lass doch Gott entscheiden, wer was liest. Die Versuchung ist immer groß, ne, zu sagen, du liest am besten das und du hast so viel Zeit und du machst das und der eine liest Apostelgeschichte und der wenig Zeit hat, kriegt Judas. Und, es war wirklich beeindruckend, wie Gott die Bücher den Leuten zugeteilt hat durch dieses Losverfahren. Das ist ja auch ein biblisches Prinzip, wenn man Lose wählt. So, und dann haben wir aber das ganz spezifisch so gemacht, wir sollen das nicht für uns selber lesen, das immer sowieso, aber ganz spezifisch, um wirklich ein Dienst an der Gemeinde zu sein, dass jeder diese Zeit nimmt, sich einem Buch widmet und 1 bis 3 Verse maximal daraus zieht, raus extrahiert und filtert aus dem Studium dieses einen Buches oder Briefes, um das dann zusammenzutragen am Ende der Zeit, um Richtung zu bekommen und auch zu wissen, was Gott will für die Gemeinde, das zusammenzutragen. Wir hoffen, dass das ein sehr gesunder Prozess ist und ein sehr fruchtbarer Prozess sein wird. Und auch vor allen Dingen mit diesem Gedanken, ich tue das nicht für mich, ich tue das für die Gemeinde. Wir alle zusammen tragen das zusammen. Ja, im August haben wir dann quasi eine Sommerpause gehabt, bevor wir das Losverfahren und diese Idee hatten. Und während Mathis über die Alpen gelaufen ist, mit unterschiedlichem Equipment bis zu 13 Kilo Rucksack, haben andere anderes gemacht. Wir haben eigentlich entschieden, in Frankfurt werden wir einen Monat Pause machen, weil die Gruppe auch einfach klein ist. Und das hat am meisten Sinn gemacht zu sagen, wir werden keine offiziellen Gottesdienste im August haben, sondern wirklich einen Monat Sommerpause nehmen. So, und dann kommen Leute spontan zusammen, wenn sie möchten. So war das dann auch. Bitte? So war das dann auch fast, ja. Carolina hat in der Zwischenzeit jetzt schon seit einigen Monaten die Bibel studiert und was ich so besonders daran finde, ist, dass wir sind dann zusammengekommen, haben gesagt, es wird eine Taufe geben am 13. August. Das war etwas unerwartet, wir hatten das eigentlich für nach der Zeit geplant, aber auch Carolina hat die Bibel studiert, hat das sehr ernst genommen, hat ganz intensiv gelesen, hat, ich glaube, jedes Buch im Neuen Testament durchgelesen in der Zeit und hat sich wirklich intensiv beschäftigt, war sehr inspirierend zu sehen, was sie für einen Werdegang hatte. Dann konnten wir sie am 13. August in Frankfurt taufen, weil es ja schwierig war mit der ganzen Koordination, ist das einfach bei uns zu Hause in der Badewanne gewesen, so wie ich auch getauft wurde in der Badewanne. Und es war klasse, weil ihr habt auch eben Winder gesehen. Die Winder ist genau vor einem Jahr getauft worden in Frankfurt am See. Das war die dritte Taufe in Frankfurt. Und was ich so besonders finde, ist, Carolina ist wirklich Winders Frucht. Also Winder ist diejenige, die Beziehung gepflegt hat, die immer wieder angerufen hat, die mit ihr Kraftzeiten gemacht hat, die ihr gezeigt hat, was sie aus der Bibel lernt. Die hat ihr beigebracht, wenn du die Bibel liest, dann guck, was da steht, dann sag, was du lernst und dann sag, was du damit tun willst. Also ganz toll hat sie das gemacht und Winda ist wirklich in einem Jahr zu jemandem herangereift, der nicht nur Milch trinkt aus der Bibel, sondern der in der Lage ist, anderen wirklich von Gott zu erzählen und zu lehren. Und das ist für mich so ein doppelter und dreifacher Sieg, weil das ist, was Jesus für mich gesagt hat, geht hin und macht Disciples, also geht und macht Jünger, sodass die Jünger Jünger machen und das immer sich weiter verteilt auf der Welt, die gute Nachricht von Jesus. So, das ist unsere gute Nachricht aus dem August, die nicht planbar war, das hat uns Gott einfach geschenkt.
Im Leben.
Danke.
Im Leben als Christ gibt es viele noch einmals, aber auch eben viele das erste Mal. Für uns ist es als erste Mal als neue Gruppe gemeinsam durch so einen Prozess zu gehen und gemeinsam Gott zu suchen. Ich weiß, dass ihr einen ähnlichen Prozess habt und ich bin einfach super zuversichtlich für die Berliner Gemeinde. Und ich weiß, ich stecke nicht mehr so tief drinnen, was hier passiert und ich höre nur mal hier und da was und so weiter. Aber mir ist überhaupt nicht bange um irgendwas, weil ich sehr zuversichtlich bin, dass solange ihr mit dem gleichen Herz in Gottes Wort geht und gemeinsam darin forscht, Gott euch immer wieder aufs Neue zeigen wird, wie es weitergehen wird. Auch das nächste Mal im 30. Jahr der Berliner Gemeinde Christi, oder wieviel das gerade ist. Und die Zuversicht können wir haben und Gott sei die Ehre dafür. Florian, macht weiter.